Im Anschluss an das, was wir heute früh hören durften, dass wir fähig sein sollen, göttliche Ordnungen zu sehen und nicht zuletzt klar unterscheiden zu können, was wem gilt, was wann gilt, was wo gilt, um nicht im Eindruck unterzugehen. Ja, es hat halt doch in unserer Bibel Widersprüche und dergleichen Dinge mehr, sondern dass wir je länger, je mehr erkennen dürfen, mit großer Freudigkeit und ja, dass je unauflöslicher sogenannte Widersprüche in unserer Bibel an uns herangetragen werden oder es uns selbst begegnet beim Lesen der Schrift, dass wir schon zum Voraus in völliger Überzeugung uns freuend wissen dürfen, je unmöglicher die Lösung von solchen Widersprüchen, jetzt in Anführungszeichen, erscheinen nach menschlicher Vernunft und weltlicher Weisheit, zum Voraus wissen zu dürfen, umso wunderbarer, überragender, anbetungswürdiger ist die jeweilige göttliche Lösung. Ganz genau. Unser Thema heute Abend, der Wille Gottes. Und da sind wir sofort mittendrin in dem Spezialthema, das hier eingebaut ist durch den Geist Gottes. Römer 12, Vers 2. Römer 12, wir lesen schon von Vers 1 an. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, und jetzt, dass ihr unterscheiden könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes sei. Die Elberfelder hat etwas milde übersetzt, auf das ihr prüfen möget. Ja, was gibt es denn da zu prüfen, wenn vor uns steht unser Thema, der Wille Gottes? Jetzt sollen wir prüfen, der gute und der wohlgefällige und der vollkommene Wille Gottes. Was sollen wir da prüfen? Das griechische Wort meint mehr, nämlich jetzt unterscheiden, sodass ihr imstande seid zu unterscheiden, welche Dinge dem guten Willen Gottes entsprechen, welche anderen Dinge auf einer anderen Ebene erst dem wohlgefälligen Willen Gottes entsprechen. Und wir werden sehen, es gibt unzählige Dinge im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte, die Gott für gut gefunden hat, dass sie geschehen, aber er hat kein Wohlgefallen daran. Und eine vollkommene Sache ist dann jeweils noch weniger. Der Franzose hat sofort richtig übersetzt hier, das Wort, Tätigkeitswort, discerner, ganz scharf unterscheiden. Und wir werden bald merken, wie der Geist Gottes selbst die Dinge unterscheidet. Und da ja kein Durcheinander machen. Dass ihr fähig seid zu unterscheiden, eben nach der Verwandlung unseres Sinnes, dass wir dem Worte Gottes gegenüber wie Jesus Christus vollkommen untertan sind, unsere Gedanken sofort gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus, der allem glaubt, was geschrieben steht. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben worden, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Soweit diese Römer 12 Stelle. Wir blättern zurück nach Römer 2, Vers 18. Römer 2, Vers 18, Vers 17. Wenn du aber ein Jude genannt wirst und dich auf das Gesetz stützest und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und das Vorzüglichere unterscheidest, da haben sie jetzt richtig übersetzt, indem du aus dem Gesetz unterrichtet bist und getraust dir, ein Leiter der Blinden zu sein und so weiter. Also, es gibt im Worte Gottes Dinge, die sind gut, gehören aber nicht zu den vorzüglicheren Dingen. Willensordnungen unseres Gottes, die dem wohlgefälligen Willen entsprechen. Und dann die letzte, herrlichste und tiefste, weiteste Stufe des Willens Gottes, der vollkommene Wille Gottes. Das sollen wir unterscheiden lernen. Und dann schlagen wir noch zwei Stellen im Kolosserbrief auf als Einleitung. Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tage an, da wir es gehört haben, nämlich, dass eure Liebe im Geiste wunderbar vorhanden ist, für euch zu beten und zu bitten, auf dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens. Aha. Da stelle ich die Frage jeweils, wer von uns ist erfüllt mit der Erkenntnis seines Willens? Keiner, auch nicht einer. So. Dann dürfen wir uns zuerst mal schämen. Wäre normal. Paulus hat vor 2000 Jahren darum gebeten. Genügt aber unserem Gott noch nicht, dass wir nur erfüllt sein mögen mit der Erkenntnis seines Willens, dann kommt noch in aller Weisheit, drittens und geistlichem Verständnis. Wer ist soweit? Keiner, nicht einer. Na, zur Beschämung, schreibt Paulus, sage ich es. Und heute haben wir den zweitletzten Tag von einer vierwöchigen Arosa-Konferenz. Und siehe da, keiner, nicht einer. Ist also höchste Zeit, dass wir wenigstens an diesem zweitletzten Abend uns einiges erklären lassen, damit wir überhaupt fähig sind, in dieser Richtung uns weiterführen zu lassen. In aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Aha. Und erst jetzt kommt, was Bruder Heinemann immer betont hat, ihn des Herrn würdig Weise wandeln zu können. Wir wollen immer zuerst einen prächtigen Wandel präsentieren und dann hoffen, dass Gott uns entsprechend unserem zunehmenden, wohlgefälligen Wandel entsprechende Weisheit und Erkenntnis seines Willens dann als Lohn noch ergänzend zuteilen werde. Umgekehrt. Nur in dem Maße, wie ich erfüllt bin mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, kann ich erst anfangen, einen dem Herrn wohlgefälligen Wandel zu führen. Schon eine wichtige Erkenntnis seines Willens. Dann kommt noch Kolosser 4, Vers 12. Und dann gehen wir ins Thema direkt hinein. Wir lesen Vers 11. Und Jesus, genannt Justus, die aus der Beschneidung sind, diese allein sind Mitarbeiter am Reiche Gottes, die mir ein Trost gewesen sind. Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der von euch Kolossen ist, der ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten. Wozu? Auf dass ihr steht vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes. Das wäre normal. Also, der Wille Gottes. Wir sehen jetzt ein Planschema. Ja. Und haben vor uns gut, wohlgefällig, vollkommen die drei Stufen des Willens Gottes, wie wir in Römer 12 gelesen haben. Der Plan kann ja auch in klein dann bezogen werden. Mit all den Bibelstellen, die dazugehören. Nun kommt uns der Geist Gottes wieder in wunderbar einfacher, aber eben wunderbarer Weise entgegen, indem wir die Ordnungen des Hauses Gottes als Modellvorführung vor uns haben dürfen. Wir wissen, schon in der Stiftshütte gab es einen Vorhof, wo das ganze Volk hineingehen konnte. Dann hier erst die Hütte, wo nur Leviten eintreten durften, und ein Allerheiligstes im Innersten der Hütte, wo nur einmal im Jahr der betreffende hohe Priester unter Todesgefahr eintreten durfte in die allerheiligste Gegenwart Gottes. Vorhof, das ist alles nur schematisch dargestellt hier. Heiligtum, Allerheiligstes. Primitive Frage, gibt es da unterschiedliche Ordnungen und Dinge und Dienste im Vorhof besondere, im Heiligtum besondere und im Allerheiligsten besondere? Gibt es das? Ja. Primitive Frage. Was Gott im Vorhof zur Darstellung bringt, in jeder Hinsicht, entspricht dem, was dem guten Willen Gottes entspricht. Und an all den Dingen hat er kein Wohlgefallen. Stimmt's? hat Gott wohlgefallen an den unzähligen Tierschlachtopfern? Antwort: Nein. Wer behauptet das? Der Sohn Gottes in die Welt kommend zur Erlösung spricht zum Vater: Vater, du hast diese Opfer alle erstens nicht gewollt, du hast sie nicht gefordert und du hast kein Wohlgefallen daran. Weiß das der Sohn ganz genau. Und deshalb fährt er weiter: Vater, ich habe dich verstanden, als du die dir missfälligen Dinge, nicht wohlgefälligen Dinge in Bezug auf die Anträge heiliger Engel geprüft und dann zum Beschluss erhoben hast oder in dieses Gesetz hast aufnehmen lassen. Vater, ich habe dich verstanden. Bei all diesen Opferforderungen und Gesetzen und Satzungen hast du nur dein Ja gegeben, wenn die Anträge genau mit dem übereinstimmten, was du, Vater, schon vor Grundlegung der Welt mit mir auf Golgatha zu tun gedacht hast. Ein Beispiel. An jenem Tage, ein Tag, sollt ihr, wer, hohen Priester, ein Lamm schlachten ohne Fehl. So steht geschrieben. Konnte Gott diesen Antrag genehmigen, ins Gesetz aufnehmen lassen, darf ich sagen, jawohl, aber mit ganz schwerem Herzen. Er meinte nicht, und der Sohn hat es gut verstanden, die Tieropfer, die die heiligen Engel gemeint haben und vorgeschrieben haben, sondern er meinte genau, was er genehmigt hat, an jenem Tage, nur allein. Sollt ihr, wer, hohen Priester, stimmt's bei Jesus, waren es die hohen Priester, ne? Ein Lamm schlachten, nicht sieben, ne? Ein Lamm schlachten ohne Fehl. Konnte Gott Ja sagen? Aha. Hat er an der Erfüllung des Buchstabens Wohlgefallen gehabt? Hat er das gewollt? Hat er das gefordert? Nein. Er hat es genehmigt, im Blick auf die geistliche Erfüllung nach seinem Herzen. Deshalb fährt der Sohn dann weiter: Vater, ich habe dich verstanden. In der Rolle des Gesetzes steht von mir geschrieben, du hast immer mich gemeint und nicht die armen Tiere und die unschuldigen Opfer und dergleichen mehr. So. Auf dem Altar im Vorhof brennt Feuer, wird Fleisch geschlachtet, fließt Blut. Hat Gott daran wohlgefallen? Antwort: Nein. Hat er es gefordert? Nein. Hat er es gewollt? Nein. Steht alles geschrieben. Ich konstruiere jetzt schnell etwas Unmögliches. Leviten sind am Opfern im Vorhof. In der Gluthitze in der Wüste am Mittag. Sie halten es vor Hitze nicht aus. Bitte, ich konstruiere jetzt. Sagt einer zum anderen oder zu der Gruppe: Kommt, wir schieben diesen Schlachtopferaltar mal ins Heiligtum hinein. Da sind vier dicke Decken, da kann man im Schatten arbeiten. Wisst ihr, was geschehen wäre, wenn die das nur schon gedacht hätten? Das getan hätten. Sie wären tot umgefallen. Wer ein wenig Einblick hat und hier nach dem Heiligen Geiste kleine Orientierung, der sagt sofort: Ja, Bruder Muhl, wie kannst du überhaupt auf so einen Gedanken kommen? Ja. Liebe Geschwister, das machen wir Frommen in selbstverständlicher Unkenntnis. Dass wir Dinge im Worte Gottes, die hierher gehören, dem guten Willen Gottes entsprechen, ins Heiligtum hineinschieben und dort damit umgehen wollen, weil es uns da besser passt, in unsere Frömmigkeit. Wenn Sie im Heiligtum sagen wir mal, Frühjahrsputzete vornahmen, haben die gefunden, erschienen wir den goldenen Leuchter, den Schaubrottisch und den Räucheraltar schnell ins Allerheiligste, bis wir es aufmachen, dann holen sie es wieder zurück. Nicht? Ja, ihr lacht jetzt. Ne? Das leisten wir uns glänzend, ohne es zu merken, in geistlicher Hinsicht. Dann ist hier das geschehen, was Paulus wie folgt beschreibt, dass die Aussprüche Gottes schärfer sind als jedes zweischneidige Schwert und durch Haut, durch Mark und Bein, um was zu scheiden, wunderbarste Dinge, die eigentlich zusammengehören, Seele und Geist. Die Dinge im Heiligtum stellen, ist der Wohnraum der Seele und hier der Geist. Warum hat Gott hier einen Scheidevorhang hängen lassen? Ja. Damit die Leviten ständig wissen, die Dinge hier haben hier nichts zu suchen und ja nicht so etwas da rausschleppen zu wollen. Darf ich einmal gerade prompt sagen, die Frage der Allversöhnung gehört nicht hierher und auch nicht hierher, die ist im Allerheiligsten und entspricht nur dem vollkommenen Willen Gottes. Und wer sich da wohlfühlt und hier Dinge, Aussprüche Gottes von hier, nicht, da hineinnimmt, nicht? Zum Glück stehen wir unter der Gnade, sonst wären wir alle nicht mehr da. Nicht? Darf ich deutlich reden? Aha. Das zweischneidige Schwert hier, ne? Dass wir ja geistlicherweise keinen Durcheinander machen, was die Funktionen des Geistes Gottes sind und diejenigen der Seele. Ne? Und erst durch den Tod des Leibes Jesu Christi fiel der Scheidevorhang. Das heißt für uns, erst wenn wir diese Leiblichkeit im Tod abgelegt haben, dann ist es soweit, hat ja Gott für was gesorgt? Dass er selbst, der Gott des Friedens, uns durch und durch heiligt, auf welchen Gebieten? Nach Leib, Seele und Geist. Und vorher muss Gott durch seine Aussprüche, und wie jetzt halt heute Abend, die Fähigkeit vermitteln, scheinbar unbarmherziger Weise, hochheilig, vollkommen, heilig, wohlgefällig. Und hier im Vorhof Dinge, die Gott mir für gut gefunden hat, dass sie für kurze Zeit zur Durchführung kommen. Gerichte. Unbarmherzige Gerichte. Weltkriege. Naturkatastrophen. Schreckliche Dinge. So. Ich darf wieder einmal mich vorstellen, als ein Vater und Großvater und Urgroßvater, der es gelegentlich für gut gefunden hat, nur die Urenkel sind heil davon gekommen, weil die einen in Neuseeland wohnen und die anderen in Mexiko, habe ich gelegentlich für gut gefunden, die Burschen übers Knie zu nehmen und so zu machen, also nicht nur so. Habe ich für gut gefunden, hatte ich aber wohlgefallen daran, oder war es in meinen Augen eine vollkommene Sache? Ja, aber ich bin heute je länger, je mehr überzeugt, dass die alte Bibel und die neue Recht hat. Ja. Wer seinen Sohn lieb hat, was, der verhätschelt ihn gleich von Geburt an, nicht wahr? So. Ja, natürlich, nicht? Nein. Der züchtigt ihn. Und wir haben hier das wunderbare Wort. Wieder am Anfang der Sprüche Salomos. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung deines Vaters. Und jetzt kommt das wunderbare Wort erst. Das kennen wir schon lang, nicht? Bisher. Kommt die wunderbare Ergänzung. Denn er züchtigt jeden Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Da findet er es gerade gut. Ja, die Zucht ruhte nicht hinterm Ofen stehen zu lassen. Nicht nur, achte nicht gering die Züchtigung deines Vaters, mein Sohn, sondern er züchtigt jeden Sohn, an dem er wohlgefallen hat, dass der wunderbar ist. Leib, Seele, Geist sind hier dargestellt. Die Bedürfnisse des Leibes nach Fleisch und Blut und Feuer. Also die drei Stücke, Feuer brennt, Fleisch wird geschlachtet, Blut fließt, sind die drei Stützelemente aller Gerichte Gottes. Entweder brennt Feuer, Feuersee, oder es wird Fleisch geschlachtet und Blut fließt. Meistens sind alle drei Dinge da. Und Jesus erklärt, alle diese Gerichtsfunktionen werden getragen von der Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes heiligt alle Gerichte Gottes. Und die Liebe Gottes ist größer als alle Gerichte Gottes. Durfte das kurz erwähnen, um wieder gut, wohlgefällig, vollkommen. Ja, wie wunderbar wäre es jetzt, liebe Geschwister, wenn wir ein wenig Kenntnis hätten, nur vorerst, von den Gegenständen im Vorhof, denen im Heiligtum und denen im Allerheiligsten. Verständnis hätte oder Kenntnis von den Vorgängen im Vorhof, von denen im Heiligtum, von denen im Allerheiligsten. Ja, was hätten wir da für einen Vorteil? Alle diese Dinge sind zuverlässige Modellvorführungen unseres Gottes, um erkennen zu können, welche Dinge entsprechen nur dem guten Willen Gottes, welche schon dem wohlgefälligen und welche erst dem vollkommenen Willen Gottes. Leibliche Bedürfnisse, Bedürfnisse der Seele, Bedürfnisse des Geistes. So. Wir gehen jetzt so vor, dass wir in der Rotzone sind die gewaltigen Gottesordnungen dargestellt oder notiert, die nur dem guten Willen Gottes entsprechen. Es sei also hier der Vorhof, es sei die ganze Schöpfung, die gegenwärtige, es sei das Gesetz und das Gericht Gottes, es sei das Problem der Werke und es sei der Ratschluss Gottes. Da werden wir, da staunen wir, dass das Wundergebiet des Ratschlusses Gottes nur dem guten Willen Gottes entspricht. Damit wir hier gleich einen Hinweis haben, wie gewaltig diese Tatsache vor uns steht, wenn ich die Frage stelle, warum gibt es im Ratschluss Gottes etwa 90%, wenn nicht 95% aller Geschehnisse nach dem Ratschluss Gottes, warum sind da 90-95% grob geschätzt, alles böse Dinge? Die ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, Bestandteil des Ratschlusses Gottes. Wer Seele sündigt, die muss sterben. Ihr werdet hören von Krieg und Kriegsgerüchten.
Bitte Kassette wenden.
Ihr werdet hören von Krieg und Kriegsgerüchten. Dies alles aber muss geschehen. Nation wieder Nation, Königreich wieder Königreich. Weltkriege müssen sein. Alles. Alles Bestandteile des Ratschlusses Gottes. Naturkatastrophen inklusive globaler Sintflut in den Tagen Noahs. Alles Bestandteil des Ratschlusses Gottes. Israel hatte den Auftrag, sämtliche kananitische Nationen erbarmungslos zu vertilgen, auszurotten. Bestandteil des Ratschlusses Gottes. Verstehen wir uns, wenn ich wagte zu sagen, im Ratschluss Gottes sind 90-95% böse Dinge festgelegt. Wenn jemand irgendein Wort Gottes hat, das dem, was ich jetzt bezeugte, widerspricht, soll es sofort melden. Also. Die Schöpfung, ein unserer teuren Brüder, war gerade dran, einen Artikel zu schreiben. Er las wieder ganz neu, war ihm so wichtig geworden. Und Gott sah an alles Werk seiner Hände, das er geschaffen hatte, und siehe, es war nicht nur gut, sondern sehr gut. Sehr gut. Einen Artikel zu schreiben, ja. Alles, was Gott schafft, ist sehr gut, und wollte in diesem Zuge noch weiterfahren, alles Mögliche, nämlich in der Weise anzuführen, hat er mir dann nachher selber bekannt, dass da war in meinen Augen der Begriff sehr gut das Höchste, was es gibt. Ja, wenn meine Kinder punkto Schulzeugnissen nach Hause kamen und alles sehr gut hatten, dann war ich natürlich zufrieden. Ne? Dann ist das Beste bei uns in der Schweiz, wenn ich so. Und dann sagte er, oh, zum Glück habe ich gerade einen Vortrag von dir gehört, dass es vor Gott noch mehr gibt als sehr gut. Zwei gewaltige Stufen mehr als sehr gut. Stimmt, zu Gott sah an alles Werk seiner Hände, das er geschaffen hat, und siehe, es war sehr gut. Und diese ganze gegenwärtige Schöpfung findet nicht das Wohlgefallen Gottes. Denn sobald etwas vergeht, sobald etwas einem Gericht verfallen ist, ist es vor unserem Gott nicht mehr wohlgefällig. Und eine vollkommene Sache überhaupt nicht. Liebe Geschwister, ich hoffe sehr, dass wir heute Abend, und wenn es auch so wäre, ohne dass wir es merken, zuerst, in unseren Herzen Probleme und Vorstellungen aufgelöst werden, zum Verschwinden gebracht werden, die wir irrtümlich meinten noch im Herzen unseres Gottes vorfinden zu müssen. Nein. Die Liebe, die in Gott, in Christo ist, ist so kristallklar, vollkommen nur Liebe. Jetzt bitte nicht, ja, aber es steht auch geschrieben, gell? Und. Bitte nicht die Bundeslade ins Heiligtum schleppen und die Bundeslager ja nicht in den Vorhof, bitte. Das machen wir nämlich ohne Skrupeln, weil wir keine Ahnung von diesen Ordnungen haben. Und dabei sollten wir erfüllt sein mit dem Willen Gottes, in aller Weisheit und allem geistlichen Verständnis und so weiter. Dürften wir sein. Das sind alle die Bibelstellen, die das bezeugen. Schöpfung, gut. Nicht kein Wohlgefallen. Keine vollkommene Sache. Was sagt, wie wird das Gesetz vom Sinai im Neuen Testament beurteilt? Das Gesetz ist heilig, gerecht und wunderbar vollkommen. Im Gegenteil, nichts kann das Gesetz zur Vollkommenheit führen, steht geschrieben. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. So. Und was lesen wir noch? Und verurteilt den Menschen ohne Barmherzigkeit. Hat Gott daran wohlgefallen? Ah, so zaghaft. Ja, gebt mal eurem Herzen Luft. Nicht? Ja. Wenn Dinge jetzt zur Sprache kommen, die in den Augen unseres Gottes so sind, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Unbarmherzig, die Dinge bei Namen nennt, so ist es und nicht anders vor Gott nach seinem Herzen. Heilig, gerecht und gut. Er fährt weiter. Ist nun das Gute mir zum Nachteil geworden? Nein, das Gute, Gesetz immer gut. Und wenn das Gesetz ohne Barmherzigkeit verurteilt, nimmt Jesus unter Gesetz gestellt Stellung dazu, indem er den Gesetzeslehrern sagt, einiges gesagt hat und dann sagt, so, jetzt geht mal nach Hause und denkt darüber nach, was es heißt, ich, euer Gott, habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Aha. Wo erst kommt Wohlgefallen in Sicht? Erst wo Barmherzigkeit wagen darf, auch ein Wort mitzureden. Ich habe mich zurückhaltend ausgedrückt. Nicht? Das Gesetz. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss der sterben. Wer der? Ja. Der von keiner Sünde wusste. Aber bereit war aus Liebe, die Gesamtschuld nach dem Gesetz auf sich zu konzentrieren und alle Flüche des Gesetzes, um das Gesetz zu bestätigen, an sich entladen zu lassen und alle Forderungen des Gesetzes zu bezahlen. Wenn ich eine Forderung, die mir gestellt wird, bezahle, habe ich die Forderung dann anerkannt. Wenn Gott in Christo alle Forderungen des Gesetzes auf Golgatha bezahlt hat, hat er dann das Gesetz bestätigt. Jawohl. Aber gleichzeitig was fertiggebracht? Dem Gesetz ein endgültiges Ende gemacht. Wenn ich alle Forderungen bezahlt habe, wer will noch eine stellen? Unmöglich. Wenn alle festgelegten Flüche ausgeführt sind, wenn ein Verurteilter die Zahl der Jahre abgesessen hat im Zuchthaus, ist er dann frei. Und wenn alles bezahlt ist, was er schuldig war, ist dann die Sache in Ordnung. Ist er dann schuldfrei? Bitte schön. Alle Gerichte Gottes, an denen, die hat Gott nur gut gefunden und alle Gerichte Gottes, unbarmherziger Natur, sind entsprechend, was ihre Herkunft betrifft, ihre Festlegung betrifft, alles Anträge heiliger Engel, die nicht wissen, was Liebe und Barmherzigkeit ist. Ich wiederhole. Alles, was mit Unbarmherzigkeit zu tun hat, alle Gerichte Gottes, alle Gerichte, entspringen Anträgen von heiligen Engeln, die diese Art der Sühne und dergleichen Dinge mehr für gut und für richtig und für heilig gefunden haben. Und Gott ihnen die Ehre gebend, genau prüfend, wie weit kann ich die Dinge genehmigen, nur soweit er wusste, aufgrund von Golgatha kann ich nicht nur allen Schaden wieder gut machen, sondern bringe ich noch eine Herrlichkeit zustande, aufgrund dessen, was ich bin und vollbringe und erreichen werde. Eine Herrlichkeit zustande, die sogar ich ohne die Genehmigung dieser Anträge nie erreichen könnte. Ist Gott dann gerechtfertigt am Schluss? Dass nur noch Anbetung übrig bleibt. Werke, gute Werke, sind gute Werke gut? Jawohl. Aber mit den gütesten Werken bitte noch vor Gott, nicht vor Gott antreten. Ich weiß, mit was für einem. Ja. was ich gespielt habe. Nehmen wir vielleicht ja, Werke, wir kennen Epheser 2, Vers 9 schon, nicht? Dass wir durch den Glauben und das, den Glauben nicht aus euch, sondern Gottes Geschenk ist es. Der Glaube, der uns nun ja, geschenkt ist, durch den Glauben, und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe, Geschenk ist es, sodass ihr in den Werken wandelt, die Gott zuvor bereitet hat. So. Alles allein Gottes Ehre, Römer 11, und die stellen alle her. Wir nehmen, wir kommen an ein Wort, das die Frage zwischen Werken und Auswahl ganz deutlich kennzeichnet. Gehen über, ja, halt, Werke. In Bezug auf die Werke Gottes, das Werk seiner Hände, hat Gott schon ausgesprochen in der ganzen Schöpfung, hat er selber das Urteil gegeben, alles war sehr gut, bitte, sehr gut. Ein Wort im Hebräerbrief. Dankeschön. Wie wohl die Werke Gottes erst von Grundlegung der Welt an geworden sind. Aha. Wie viele Werke hat dann Gott vor Grundlegung der Welt getan? Keine. Und das Wunderbare nun, was uns betrifft, Konsequenz der Weise, wann hat Gott uns in seiner Barmherzigkeit und Gnade, nicht nach seinem Ratschluss, sondern nach seinem Vorsatz, auserwählt, wann? Vor Grundlegung, jawohl, jetzt läuft's. Vor Grundlegung der Welt, als Gott selbst, gestattet, wenn ich jetzt sage, nur zum deutlichen Verständnis, noch nichts von Werken wissen wollte und gewusst hat. Die Werke Gottes sind erst geworden von Grundlegung der Welt an, das heißt, erst mit dem ersten Spatenstich zu seiner Schöpfung durch Jesus Christus. Lesen wir an einer Stelle, befleißiget euch, ah, da sind wir dabei, Hemdbänder wir zurück, befleißiget euch, also jetzt nichts viel los, nicht? Was denn? Ha. Genau das, was wir alle vorerst gar nicht können. In seine Ruhe einzugehen. Also genau was? Ganz das Gegenteil von dem, was wir unter Fleiß und Anstrengung und dergleichen Begriffen verstehen. Befleißiget euch nun, in seine Ruhe einzugehen, und zwar, wie geht's weiter? Gleich wie er, Gott, zur Ruhe gekommen ist von allen seinen Werken. Aha. Hören also auch die Werke Gottes eines Tages auf? Jawohl, schon längst. Mit Werken umgeht, ne? Erhält den Lohn nach Schuldigkeit. Derjenige aber, der nicht wirkt, nicht mit Werken umgeht, jetzt kommt etwas ganz Gewaltiges. Aber bitte, lasst wir uns schnell ins Allerheiligste versetzen, in seine allerheiligste Gegenwart, mit großer Furcht und vielem Zittern, bitte. Und hören jetzt, der aber nicht wirkt, nicht mit Werken umgeht, sondern glaubt dem Gott, der den Gesetzlosen, den Gottlosen rechtfertigt, von einem Augenblick zum anderen. Dem wird der Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Prüfstein, ob unser Glaube tragfähig und gottgemäß sei. verstehend, wissend, dass Gott auf Golgatha mit dem ganzen Sündenwust und aller Gott und Gesetzlosigkeit vollkommen abgerechnet hat, das alles nicht mehr kennt. Dass jeder, der sich so wie er ist, vor Gott stellt, Gott sei mir Sünder gnädig, der ist im gleichen Augenblick was? Gottes Gerechtigkeit geworden. Wir schlagen auf Römer 9, Vers 11. Hallo? Sieh mal den Teppich an. Wir haben einen wunderbaren, lebendigen Teppich unter den Füßen. Ja. Das gibt mal so eine Welle und dann wieder so eine Welle und dann so. Also, Römer, was haben wir gesagt? Nur Römer 9, Vers 11. Kurz und bündig, es handelt sich um Jakob und Esau im Mutterleib. Selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, jetzt Achtung, auf dass der Vorsatz Gottes, haben wir hier in der Ebene des wohlgefälligen Willens, auf dass der Vorsatz Gottes nach Auswahl sei, der Vorsatz Gottes nach Auswahl sei, nicht auswirken, ist eine klare Scheidung gezogen. Wie viel haben Werke mitzureden, mitzuwirken in Bezug auf den Vorsatz Gottes, der in freier Auswahl und Auserwählung die Dinge bestimmt hat? Wie viel haben die Werke beizutragen? Bitte. So wenig wie vom Vorhof irgendetwas, kann doch so allerheiligst sein, im Vorhof, nicht? Da drin etwas zu suchen hat. Ist gut, wenn wir unterscheiden lernen. Nein, das ist nicht nur gut, sondern das ist vor Gott schon wohlgefällig. Nicht? Und dann werden wir fähig, den vollkommenen Willen Gottes zu sehen, zu staunen, zu besitzen und darüber verfügen zu können. Das heißt, weitergeben zu können. Noch einmal, auf dass die Auswahl nach Vorsatz sei und nicht auswirken. Die Bibelstellen alle bestätigen das, Werke kommen hier nicht in Frage. Hier schon noch gar nicht, da ist die Ruhe Gottes. So, jetzt kommen wir an den Ratschluss Gottes. Ratschluss Gottes. Wir haben jetzt gleich gemerkt, zwischen Ratschluss Gottes und Vorsatz Gottes ist ein gewaltiger Unterschied. Ein Ratschluss kommt zustande, wenn eine Mehrzahl von Ratgebern hin und her beraten haben und dann einen Ratschluss fassen. Ein Vorsatz aber kommt wie zustande? Nur dann, wenn ein Einzelner in seinem Innersten die Dinge überlegt, erforscht und dann bestimmt. Ein Vorsatz ist der Entschluss eines Einzelnen. Und wer ist beim Vorsatz Gottes derjenige, der hier den Vorsatz gefasst hat? Blöde, dumme Frage. Ne? Da bitte. Alles, was Gott in seinem Herzen sich vorgesetzt hat, für das alles, für die Schöpfung und, im ganzen Ratschluss, alles, was nun dem Ratschluss Gottes entspricht, hier hat Gott allein entschieden, in seinem eigenen Vorsatz bei sich selbst. Und das sind alles wohlgefällige Dinge nach dem Herzen der Liebe Gottes. Halleluja. Ganz, ganz bescheiden. Ja. Wir sind ja so brav, nicht wahr? So. Also. Ratschluss, haben wir gesehen, entsteht, wenn die Ratschläge einer Mehrzahl zur Berücksichtigung kommen und dann kommt ein Ratschluss zustande. Wir können auch so sagen, hier findet ein Entschluss statt eines Einzelnen und hier findet ein Beschluss statt von vielen. Aha. Jetzt, wie kam der Ratschluss Gottes zustande? Gewaltig, nämlich unseres Gottes würdig. Da hat er alle Ratschläge der Herzen seiner Geschöpfe, Engel und Menschen, vor Grundlegung der Welt erforscht und dann und sich dadurch in Kenntnis, in Vorkenntnis gesetzt, was seine Geschöpfe da drin einmal alles wollen, tun möchten. Stimmt das? Erforscht der Geist Gottes unsere Herzen? Warum muss er denn unsere Herzen erforschen? Jetzt bitte.
Weil wir in unseren Herzen tun können, was wir wollen.
Jawohl.
Aber nicht nach außen.
Ja. Die Entwürfe des Herzens sind Sache des Menschen. Aber schon die Antwort der Zunge kommt vom Herrn. Keiner von uns kann ein Wort aussprechen, ohne dass Gott es vor Grundlegung der Welt, das, was ich da drin mich entschlossen habe in meinem Herzen, den Gedanken meines Herzens, jetzt dem oder denen zu sagen, auszusprechen, hat Gott erforscht vor Grundlegung der Welt. Kennt Gott unsere Gedanken von Ferne? Steht so geschrieben. Jawohl. Von wie Ferne? Von ganz vorn. Vor Grundlegung der Welt. Und wenn der Geist selbst unsere Herzen erforscht, gibt er ja was zu. Angenommen, ich erkläre, bezeuge heute Abend, morgen fliege ich an den Südpol, zeige auf der Karte, um dies Gebiet hier am Südpol zu erforschen. Was gebe ich dann heute Abend zu? Dass das Gebiet heute Abend für mich noch eine unbekannte Größe ist, wenn ich morgen hinfahre, um es zu erforschen. Ganz klar, nicht? Wenn ich hinfahre, um das Gebiet zu erforschen, weiterer Punkt, habe ich dann im Sinn, an diesem Gebiet irgendetwas zu ändern vorerst? Nein, gar nichts zu ändern. Ich will ja nur was? Ich will ja nur wissen, wie sind die Dinge jetzt da. Wenn also der Geist Gottes unsere Herzen erforscht, dann weiß er selber vorerst nicht, was die tausend Kerle da drin alles überlegen und dichten und trachten. Warum? Weil Gott keine Marionetten wollte in seiner Schöpfung, was Engel und Menschen betrifft, sondern Wesen. Der Mensch geschaffen im Bilde Gottes, hat Gott einen ganz freien Willen. Jawohl. Kann er auch tun, was er will, ausüben, was er will. Jawohl. Ist es dann in Ordnung, wenn ein Abbild Gottes, der Mensch, auch irgendwie etwas von einem freien Willen und einem freien Tun aufweisen kann? Sonst wäre es ja gar kein Abbild. Zum Glück aber hat Gott dieses freie Wollen und Tun beschränkt in die Kammer der Gedanken des Herzens. Da drin kann ich tun und lassen, was ich will, so ganz allein. So hat Gott uns geschaffen und Engel. Da drin kann ich tun und lassen, was ich will. Können wir in unseren Herzen sprechen? Er aber sprach in seinem Herzen. Wer hat das gehört? Kein Engel und kein Mensch, nur der Herr, der das erforscht hat. Kann man in seinem Herzen die Ehe gebrochen haben, ohne dass nach außen das Geringste passiert ist? Der hat schon in seinem Herzen die Ehe gebrochen und ist vor Gott schuldig. Warum? Wenn Gott selber richtet, dann richtet er nicht nach dem, was seine Augen sehen und spricht nicht recht nach dem, was seine Ohren hören, sondern er, Gott selber, wenn er richtet, richtet er nur so, wie er unsere Herzen kennt. Ist Gott dann gerecht? Er weiß ja genau, vollkommenerweise, dass seine Geschöpfe nur im Verborgenen da drin wollen können, was sie wollen. Und tun und lassen können, was sie wollen. Sie üben alle Zeit Ungerechtigkeiten in ihren Herzen. In ihren Herzen hat sich ganz Israel zurückgewandt zu den Fleischstöpfen Ägyptens. Sind aber nie zurückgekehrt zu den Fleischstöpfen Ägyptens nach außen. Aber vor Gott sind sie zurückgekehrt. Saul gedachte, alle in seinem Herzen, alle Gibeoniter auszurotten. Und was sagt die Schrift? Saul hat sie alle schon getötet in seinem Herzen und war vor Gott schuldig und nach außen wusste niemand etwas davon. Kostete Israel 3 Jahre Hungersnot um dieser Sache willen. Nur weil Saul da drin die Gefäße der Begnadigung durch Josua getötet hatte, nicht nur angetastet hat. Unterschied, ja, jetzt Ratschluss Gottes. Nun, alle Entwürfe unserer Herzen. Ja, bitte. Wie ist die Beurteilung Gottes nach dem Fall Adams, wenn er in die dann erscheinende Menschheit blickt, in Bezug auf das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens? Wie sieht es da aus? Nur böse von Jugend auf den ganzen Tag. Da sagen wir jetzt nicht Halleluja. Ne? Das ist richtig. Vollkommen richtig. Leider. Aha. Ist es gut, dass Gott zuvor erforscht hat, was die da drin, in ihrem Dichten und Trachten da drin, alles dichten und nach was sie trachten und was die alles da drin tun? Da drin können wir ganze Gerichtsverhandlungen führen. Ne? Nämlich?
Fortgang auf Kassette 2.